Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 71. Die Theorie der vier Personen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, so heute geht's weiter mit unserer Reihe zur persönlichen Entwicklung. Da hatten wir ja schon die Psyche, die Gefühlslehre und jetzt wollen wir uns mit einem besonderen Theoriefigürchen auseinandersetzen, nämlich den vier Personen, wobei wir alleine schon bei der Namensgebung gleich in einen Disput eintreten können, Anne, oder?
Ja, richtig. Vier Personen. Mir gefällt es nicht so gut. Ich hätte die Folge lieber die vier Rollen genannt. Nein, ich verstehe, wo das mit den Personen herkommt. Und der Begriff ist ja auch geläufig. Im Lateinischen ist es ja auch persona oder personae dann. Aber ich finde, wenn man es im Kontext sieht, den wir ja heute besprechen werden, dann passt Rollen eigentlich besser.
Ja, das Rollen, würde ich sagen, ist so der modernere Begriff dabei, ne? Wobei es sind im Endeffekt, ja, sind es vier Rollen. Also wenn man mal guckt, wo es nochmal herkommt mit diesen personare Durchtönen, dann war das ja so dieser Begriff für das, was in der griechischen Tragödie passiert ist, dass die Leute eine Maske vors Gesicht gehalten haben und dann tönte halt was dadurch und dann hatte man eben eine bestimmte Rolle, in der Hinsicht, ne, eine Persönlichkeit verkörpert. Und von daher stimmt schon, es ist Rolle drin, aber vielleicht auch irgendwie noch mehr. Müssen wir mal einfach mal gucken, wenn wir vielleicht alle nebeneinander legen, dann nochmal überlegen, was da der beste Begriff ist. Also ich meine, in meinem Buch habe ich ja versucht, nachher dann auch das auf eine ganz andere Ebene zu heben und habe es einfach dann als Strukturelement einer Person bezeichnet.
Ja, weißt du, vier Personen, das klingt für mich so ein bisschen, als ob man so eine gespaltene Persönlichkeit wäre.
Sind wir ja auch in gewisser Hinsicht.
Ja, aber auch ein Ganzes.
Ja, klar, es klingt dann schon zusammen. Also gut, aber lass uns einfach erstmal reingucken und genau. Dann können wir das nochmal aufgreifen. Aber wir machen gleich den Disclaimer vorne dran. Ja, wer sich an der Begrifflichkeit stört, es ist nicht so einfach, richtig drüber zu sprechen.
Worauf wir aufbauen, ist unsere letzte Eukiosis-Folge. Die hattest du gerade noch unterschlagen. Die Eukiosis ist ja auch da ein wichtiger Teil von, also die personale Entwicklung.
Ja.
Und das ist eben jetzt noch die Kategorie, ja, wer sind wir und wie viele eben nicht, aber wer sind wir und wie funktionieren wir in der Welt mit anderen Menschen?
Ja, und es geht ja in der grundsätzlichen Fragestellung bei diesem Modell oder dieser Theorie darum, was sollte ich berücksichtigen, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe, die eben situativ angemessen sein sollte? Und da ist ja in dieser Darstellung von Panaetius, die uns ja leider verloren gegangen ist und dann, die wir nur über Cicero kennen, aus seinem Buch über die Pflicht oder die Pflichten, ist eben diese Aufzählung von vier Personen, an denen wir Anteil haben und die wir berücksichtigen sollten.
Ja, genau, also Panaetius nochmal für den Zusammenhang, da befinden wir uns in der mittleren Stoa, der dann ja den Übergang nach Rom darstellt.
Ja, genau, richtig. Ja, und ja, wollen wir einfach mal die vier Personen durchgehen, die er da nennt?
Genau, Cicero, das ist ja in seinem Werk De Officiis.
Und das werden wir natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken, damit ihr das auch findet. Im Buch 1, 109 bis irgendwas sind da die vier Personen drin beschrieben.
Genau, also, das ist also auf Deutsch vom pflichtgemäßen Handeln.
Ja, ne?
Und,
genau.
Und da sagt er eben, dass ich die erste Rolle, die erste Person, die wir als Mensch innehaben, jeder hat, das ist die Teilhabe an der rationalen Natur des Menschen. Also einfach unsere Fähigkeit, rational zu denken und zu entscheiden.
Ja. Und also ich habe mich da schon auch mal gefragt, ob das nicht eigentlich identisch ist mit dem stoischen Begriff der Proharesis. Weil es ja die Vernunftsinstanz ist, die entscheidet und die uns leiten soll. Und die hat natürlich unterschiedliche Formen, ne? Der moralische Charakter in letzter Konsequenz, der eben tugendhaft sein kann oder noch nicht tugendhaft, aber auf jeden Fall ist es eine Instanz in uns, die hier eben uns Anteil haben lässt an dieser kosmischen Vernunft. Ne?
Proharesis hat für mich immer noch mehr diesen Aspekt von freiem Willen.
Ja.
Aber grundsätzlich haben wir eben wir haben die Möglichkeit, vernünftig zu sein. Mhm. Und das heißt, ist ja eine ganz wichtige Grundidee, dass jeder Mensch im stoischen Weltbild Zugang oder die Fähigkeit grundsätzlich hat, rational zu denken, rational zu handeln. Genau, also das ist die erste Rolle, ist sowas ganz Grundsätzliches und auch nichts Individuelles, sondern eine ganz generelle Rolle.
Ja. Ja, und dann die zweite Rolle, die er nennt, ist ja so die Beschreibung, dass wir alle bestimmte Charakteristika haben, ne? Individuelle Charakteristika, also sei es jetzt, was wir heute vielleicht Persönlichkeit nennen, ne? Dass wir extrovertiert oder introvertiert sind, dass wir offen oder verschlossen sind, dass wir irritabel sind, nicht irritabel, dass wir bestimmte Fähigkeit besitzen und so weiter. Ne? Und
genau,
da,
also auch so Kompetenzen, ne? Musikalisch, ja, genau. Sein oder
ja,
besonders sportlich, körperlich-kinästhetische Intelligenz, was man das
charmant
und, heute
ne?
nennen würde. Genau.
Ja, da zählt ja dann auch so ein paar dieser historischen Figuren auf und beschreibt sie über bestimmte Charakteristika. Und das wäre dann eben auch so ein Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Ne? Also wie stehen wir denn eigentlich da, wenn wir da uns in eine Entscheidung einbringen wollen? Ne? Wie ist
genau,
das mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Eigenschaften?
Und das setzt eben aber auch voraus, diese zweite Rolle, dass wir überhaupt wissen, wer wir sind.
Ja.
Also was kann ich überhaupt gut? Mhm. Wer bin ich? Ist ja eine sehr schwierige und komplexe Frage. Vor allem, weil wir auch nur bedingt zur Selbsteinschätzung und wirklich realistischen Einschätzung teilweise fähig sind. Und da tut es ja schon ganz gut, auch mal sich von außen dann Feedback einzuholen, mal zu fragen, was siehst du eigentlich, gerade Leute, die einen gut kennen. Heute gibt es sehr viel auch im beruflichen Kontext, dass man solche Persönlichkeitsfeedbacks bekommt und ne?
Ja, und die Persönlichkeitsverfahren, das ist ja,
ja
standardisiert, was ich, die Big Five oder der DISC oder der MBTI oder was auch immer, ne? Das sind die unterschiedlichen Aspekte unserer Persönlichkeit greifen und damit uns eine Chance geben, uns eben besser zu verstehen und da bewusster umzugehen. Ja. Ja, aber damit ist ja noch nicht zu Ende, ne? Da kommen ja noch zwei Personen.
Genau, und dann gibt's eben noch eine dritte Person und die hängt zusammen mit den Umständen, in denen wir leben. Also jeder von uns ist aus Zufall oder wie auch immer, hat er auf jeden Fall bestimmte Rahmenbedingungen im Leben. Zum Beispiel bin ich jetzt eine Tochter von zwei Menschen. Ich bin als Deutsche, als Europäerin geboren worden. Jetzt in der Zeit, in der ich geboren worden bin, in den schönen 80er Jahren und so weiter. Also bestimmte von uns auch unabhängige Umstände, die aber wichtig sind für den Kontext, in dem wir unser Leben dann gestalten müssen.
Interessant finde ich, dass bei Cicero da ja auch noch steht, nicht nur die Umwelt, sondern auch das Schicksal. Ne? Also, dass wir dahingestellt sind, so in gewisser Hinsicht. Ne? Also da ist auf jeden Fall diese Komponente drin, das haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das ist etwas, was uns mitgegeben wurde.
Ja, richtig. Man könnte jetzt auch im Krisengebiet geboren werden oder was immer eben gerade um einen rum passiert. Ja, wo wir keine freie Willen zu hatten.
Ja.
Genau, und dann gibt's aber noch eine vierte Person, eine vierte Rolle. Und da geht's um von uns selbst gewählte Aspekte.
Mhm.
Also das können dann Sachen sein wie unsere Berufswahl oder zu einem gewissen Grad, ganz entscheiden kann man es ja nicht, ob man Kinder haben möchte.
Mhm. Ja.
Oder mit wem man befreundet sein möchte, wo wir genau wohnen, weil wir da und dahin gezogen sind, solche eben von uns selbst ausgesuchte Rollen.
Die dann auch so ein bisschen unseren Lebenslauf eben beeinflussen, ne? Wo es dann halt hingeht, welche Herausforderungen sich uns stellen, weil je nachdem, was wir da wählen, natürlich auch andere Dinge von uns abgefordert sind und auch wir einen anderen Stellenwert haben. Ne? In der Gesellschaft zum Beispiel und ähnliches dann.
Ja.
Ja, das heißt also, wir haben, wenn man mal drauf guckt und das jetzt in so modernere Terminologie übersetzt, hätten wir also eine Rolle, die sich sehr stark mit individuellen Charakteristiken, Persönlichkeit im engeren Sinne beschäftigt und zwei Rollen, zwei Personen, die sich eher mit den Rollen, ne, sozialen Rollen beschäftigen, ne, entweder den uns gegebenen oder den selbstgewählten. Und dann gibt es eben noch als vierte diese Instanz der Vernunft, an der wir auch Anteil haben können. Und wenn man jetzt erstmal so platt sagt, wie wende ich das an, dann wäre das der Punkt, ich muss in einer Situation eine Entscheidung treffen und frage mich, ist das vernünftig, es zu tun? Ist es gemäß meiner gewählten Rolle? Ist es gemäß meiner mir zugekommenen Rolle? Und ist es auch überhaupt für mich machbar und leistbar aufgrund meiner Eigenschaften und Charakteristiken und Fähigkeiten? Ne?
Und da hört man schon so ein bisschen die Vermengung mit den Tugenden.
Ja, genau.
Dass man eben sagt, ist das jetzt gerecht im Sinne von angemessen in dem sozialen Kontext, in dem ich mich bewege? Kommt hier jedem das Ihrige, das Seine zu? Mhm. Ist das weise? Ist das maßvoll? Oder vielleicht nehme ich mir zu viel oder nehme ich jemandem was weg? So in der Richtung. Und das Spannende daran ist, dass Epiktet, wenn man den mal liest, und der baut dann ja eben darauf auf, da kommen wir ja gleich noch zu Epiktetsrollenlehre, dass der gar nicht mehr viel von den Tugenden spricht, der erwähnt die kaum.
Mhm.
Also der baut eigentlich vollkommen auf ein System von Rollen auf und mir leuchtet das auch ein. Denn die Tugenden, die werden ja nur im sozialen Kontext, kommen die überhaupt nur in Erscheinung. Ich kann für mich allein im stillen Kämmerchen gerecht sein, wie ich will, sondern es ist eben relevant, wie ich in der immer Situation, in der ich mich gerade befinde, diese Tugenden einsetzen kann.
Ja. Aber bevor wir zum Epiktet gehen, würde ich gerne nochmal so über diese Architektur einer Person nochmal kurz nachdenken, weil wenn wir das nochmal jetzt auch verbinden mit unserem Blick auf die Eukeiosis vom letzten Mal, dann ist ja schon spannend zu sehen, dass da Aspekte auftauchen, die wir auch das letzte Mal gesehen haben. Also das mit den Rollen, das ist auch eine der Stufen der Eukeiosis gewesen. Das mit den Eigenschaften und Fähigkeiten ist auch eine Stufe der Eukeiosis gewesen, die sich sehr stark bezog auf die Rollen. Was ja auch nochmal zeigt, dass eben diese Eigenschaften und Fähigkeiten wichtig sind im Hinblick auf diese Rollen, in denen wir unterwegs sind und für sich alleine gar nicht so unbedingt von Bedeutung sind.
Und dass wir in Rollen eben auch reinwachsen.
Genau. Dass das nicht von vornherein alles Gott gegeben ist, sondern dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und dann hatte ich ja auch davon gesprochen, dass es da noch so eine nächste Stufe gibt, die hatten wir so mit Zielen gegriffen, wo es um so eine Balancierung ging. Und ich hatte auch so das Gefühl, als ich in meinem Buch mich mit dem Vier-Personen-Modell auseinandergesetzt habe, dass ich das durchaus auch sehr relevant finde, dass man eben versucht, diese Eukeiosis-Stufe mit aufzunehmen als eine weitere Person eigentlich. Also im Sinne von, da bricht sich jetzt halt die Terminologie mit Person oder mit Rolle als einen wichtigen Aspekt, der zu beleuchten ist. Nämlich die Frage, passt das auch zu den Zielen, mit denen ich unterwegs bin? Die Ziele, die mich innerlich in einer Balance halten, weil es geht ja schließlich um etwas, in Anführungsstrichen, Äußeres, nämlich meine Rollen, und etwas sehr Inneres, meine Persönlichkeit im engeren Sinne. Und das muss ich jetzt situativ zusammenbringen und das auch dauerhaft auf eine gewisse Stabilität bringen, weil ich will ja jetzt auch nicht heute die Person sein und morgen die Person. So, und diese Instanz, dass es da so etwas gibt, so etwas Moderierendes wie Ziele, die setzt nämlich dann auch einzelnen Rollen Grenzen, dass ich halt sage, zum Beispiel beruflich, ich will das und das tun, aber es hat halt auch eine Grenze, weil ich will nämlich auch persönlich noch Zeit haben und ich will auch persönlich Dinge erreichen oder ich will in meiner Partnerschaft Zeit haben, ich will als Vater oder Mutter Zeit haben, ich will als Freundin oder Freund Zeit haben und so. Und das sind ja alles Dinge, die sich in so Art Strebungszielen abbilden. Und das wäre für mich eigentlich noch so eine Erweiterung, die dazugehört. So.
Ich frage mich gerade, ob man das nicht auch alles unter diese dritte Rolle fassen könnte, dass man sagt, meine individuellen Entscheidungen sind konsistent und schlüssig und machen für mich Sinn.
Mhm.
Ob man nicht einfach sagen könnte, das findet sich alles in der dritten Rolle, findet das alles statt. Aber du meinst, da ist schon mehr dabei. Das hat auch mit Sachen zu tun, die ich mir nicht individuell aussuche, sondern wie bringe ich eben die Sachen, mit denen ich auch einfach konfrontiert bin durch Schicksal, durch äußere Umstände in Einklang mit dem, was ich eigentlich von innen möchte, unfrei entscheiden kann.
Nee, also das, was von außen reinkommt, wäre noch ein Zusatzelement. Das hatte ich in meinem Buch noch als kognitive Routine beschrieben, als das, wie wir Welt eigentlich abbilden. Und das spielt ja auch eine Rolle. Also wenn ich jetzt versuche, entsprechend der Umwelt zu handeln, muss ich ja erstmal ein einigermaßen verlässliches Bild von der Umwelt haben. Sonst handle ich entsprechend einer verzerrten Umweltwahrnehmung. Ne? Und deswegen wäre das auch noch ein wichtiger Punkt, könnte man fast sagen, da kommt so ein bisschen die Tugend der Physik dann auch rein, ne? Dass ich eben überhaupt in der Lage bin, das richtig abzubilden. Aber das, was ich eben meinte, ist so eher dieser Gedanke, wenn ich mich jetzt nur noch um meine Fähigkeiten und um meine Persönlichkeitsausprägung kümmere, dann verkümmern ja irgendwie meine Rollen. Dann bin ich ja nur noch bei mir. Wenn ich mich aber nur noch um die Rollenanforderungen kümmere, dann verkümmert so mein Inneres so ein bisschen. Ne? Dann kommen all die Fähigkeiten, die ich habe, die ich einbringen könnte, kommen alle nicht mehr zum Tragen, weil ich eben jetzt in dieser Rolle gefangen bin. Geh mal 200 Jahre zurück als Frau. Ja, du bist irgendwie super schlau. Ja, du liebst irgendwie die Philosophie oder du liebst die Musik oder was auch immer. Du möchtest gerne da was tun, aber du darfst nicht, weil es keine Rolle gibt, in der du das ausleben darfst. Ja, dann verkümmert das innerlich so ein bisschen. So, und dieser Gedanke, dass es, um das in die Balance zu bringen, braucht es so eine Art Strebungsziele im Leben. Man kann vielleicht auch so sagen, das, was mit diesem Lebensweg auch gemeint war, als der Cicero davon spricht, wenn ich mich für Rollen entscheide, kommen damit natürlich auch bestimmte Dinge auf mich zu. Und ich muss abwägen, wie sich das auf das andere auswirkt. Und dieser Gedanke, das in eine Balance reinzubringen, ich habe das so als Dreieck in meinem Buch auch. Rechte untere Ecke sind die ganzen Rollen, linke untere Ecke sind die Persönlichkeitseigenschaften und die Fähigkeiten und oben in der Spitze, das sind die Strebungsziele. Und nur wenn die in einer guten Balance sind, dann habe ich auch sowas wie nachher die innere Homologia, ne, die Übereinstimmung. Vor allen Dingen, wenn das dann auch noch in Übereinstimmung mit der Vernunft ist, dieser etwas daneben stehenden vierten Person aus dem Modell heraus. Ja, und dann kann man eben noch zusätzlich so als fünften Aspekt auch diese kognitiven Routinen mit reinnehmen. Und dann kommt man eben zu diesem Bild, weil ich am Anfang ja gesagt habe, ich habe mich irgendwann nachher verabschiedet von Personen oder Rollen und habe halt gesagt, das sind Strukturelemente, die in einem Entscheidungsprozess in einer Person von Bedeutung sind. Sowas wie innere Legitimationsquellen. Ne? Ich kann eine Entscheidung damit begründen oder ich kann sie damit begründen, dass ich sage, ich will damit die innere Balance halten. Ich will mit mir selber in Übereinstimmung sein in allen meinen Aspekten. Dann wäre ich so bei der Vernunft nachher, ne? Der Homologia da. Und so habe ich das versucht, so ein bisschen nochmal zu erweitern, weil ich fand, dass da noch die Eukiosis auch nicht ganz ausgewertet war in diesem Vier-Personen-Modell. Jetzt ist ja auch so, das ist ja das, was von Cicero uns wiedergegeben ist von dem, was Panaetius geschrieben hat. Wir wissen also auch gar nicht, ob das jetzt vollständig abgebildet ist oder ob Cicero zum Beispiel jetzt auch wieder sehr römisch darüber nachgedacht hat, ne, und sehr viel Wert gelegt hat auf die Rollen und andere Aspekte vielleicht nicht so rausgearbeitet hat. Ja, aber ich meine, der Grundgedanke, dass wir eine Vorstellung von Personen haben, die mehr ist als nur Personality Traits, ist ja ehrlich gesagt auch schon ein sehr moderner Gedanke. Ne? Man sagt, Wir können eine Person in ihrem Verhalten nicht verstehen, wenn wir die anderen Aspekte nicht dazu nehmen. So, das muss die Soziologie erst wiederentdecken, ne? Oder das systemische Denken, dass man sagt, ne? Wir müssen verstehen, in welchen Kontexten Menschen eingebunden sind, welche Rollen sie haben. Ne? Und dann kann das erst ein vollständiges Bild geben. Und das ist in diesem Vier-Personen-Modell eigentlich schon sehr, sehr stark angelegt alles.
Du hast ja jetzt Rollenkonflikte schon angesprochen. Was würdest du denn sagen, was uns die Stoiker an die Hand gegeben haben, wie wir Rollenkonflikte auflösen? Also wenn wir zum Beispiel sagen, im Büro fragt mich die Kollegin, kannst du die Aufgabe auch noch übernehmen? Und zu Hause sagt mein Partner, ich brauche dich heute Abend, ich muss mal raus, mir wird das alles zu viel. Ja. Und du kannst nicht beides gleichzeitig machen und du musst dich entscheiden. Das sind ja so die Sachen, die sich uns ständig im Leben stellen. Und da ja kollidieren unsere verschiedenen Rollen. Wir würden gern alles machen, aber es geht nicht. Was würdest du sagen, wo finden wir Hilfe in den stoischen Schriften?
Naja, also wenn man jetzt mal dieses Modell nimmt, was wir da jetzt so entwickelt haben in der Erweiterung auch nochmal, da lassen sich halt viele Prüffragen stellen. Ne? Die erste Frage ist, ist es überhaupt meine Aufgabe? Und wenn man zu dem Punkt kommt, nee, ist es nicht meine Aufgabe, dann kann ich sagen, okay, ich kann es immer noch tun, wenn mir das jetzt wichtig ist. Ja, dann kann ich mich dann halt auch fragen, aber bin ich eigentlich die richtige Person? Kann ich das eigentlich? Ne? Habe ich die Eigenschaften, die Fähigkeiten, um das jetzt eigentlich gut zu tun? Ja, und dann kann ich mich aber auch fragen, wie viel Zeit würde das jetzt für mich bedeuten und passt das zu meinen Zielen? Weil ich wollte nämlich heute eigentlich noch Yoga machen oder ich habe mich mit meinem Mann verabredet oder ne, ich will noch Freunde treffen. Ne, da merke ich so, das würde jetzt die Zeit wegnehmen, die ich eigentlich für das andere haben wollte. Dann kann es aber wiederum auch sein, dass ich sage, ja, es ist aber wichtig, weil ich halt merke, in der Rolle der Freundin ist es mir bedeutsam, weil diese Person gerade durch eine echt schwierige Phase durchgeht. Ja, und dann würde ich halt den Kontext noch mit berücksichtigen und sagen, hier ist jemand in Not, dem ich helfen muss. Und da würde die Vernunft dann vielleicht auch sagen, ja, dafür bin ich auch bereit, meine eigenen Wünsche, ne, zu mäßigen und vielleicht praktisch weise dann eher anders vorzugehen und so weiter, ne? Und dann kommen halt auch die Überlegungen mit der Gerechtigkeit. Ist es jetzt, ne, in Ordnung und so weiter? Und so finde ich, gibt's ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die einem die Stoa liefern würde, um über diese Situation nachzudenken und sich selber zu fragen, was ist jetzt eigentlich das, was im Endeffekt die höchste Homologia erzeugt, so, ne? Also die Übereinstimmung in all diesen Aspekten. Und das kann natürlich jeder nur für sich entscheiden, ne? Das ist ja eben wieder der Punkt. Das ist ja eben jetzt keine Ethik, die dir vorgibt, so und so musst du sein, sondern sie gibt dir die Fragen vor, mit denen du dich auseinandersetzen kannst, aber es ist deine Entscheidung. Und was die Stoiker dir nur mitgeben, ist, diese Entscheidung wird definieren, wie dein moralischer Charakter aussieht und wie du sich weiterentwickelst.
Ja. Naja, das hast du schön zusammengefasst. Und da sieht man ja auch wieder, dass es auf Sokrates beruht, die Fragen und nicht die Antworten unbedingt, die dich aber selber dazu führen, dann ja zu einer Entscheidung zu kommen, die sich ja Homologia, sagst du, die sich stimmig anfühlt in dir, ne? Wo du eben sagst, da habe ich ein gutes Bauchgefühl mit. Das habe ich, und das, ja, haben wir dann ja intuitiv dann eben auch. Ja.
Und es gibt ja noch einen Begriff vielleicht, den wir noch ergänzen sollten, und zwar in dem Vier-Personen-Modell hat ja Cicero auch noch den Begriff des Decorums eingeführt. Und das ist eigentlich so sein Begriff für dieses Handeln in Übereinstimmung. Und er sagt dann auch, dass sich das Decorum zeigt, wenn jemand eben diese innere Homologia besitzt als Ausstrahlung. Das ist wie ein innerer Strahl, da erscheint die innere Schönheit im Prinzip. So, und das zeigt ja auch nochmal, dass diese ästhetische Perspektive durchaus auch ihre Berechtigung hat. Wenn man sich in so einer Situation fragt, ja, würde mein Handeln jetzt dazu beitragen, dass die Situation schöner ist? Ne, ihr könnt die Anführungsstriche nicht sehen, aber ich habe es dir gerade hingemalt. Oder eben nicht. Ne? Und ich glaube, da hat man durchaus ein Gespür dafür, ne, ob das schön oder in Anführungsstrichen hässlich ist, diese Entscheidung so und so zu treffen. Und dann merkt man auch, was dadurch passiert. Ja.
Wo viele Leute, glaube ich, nicht wissen, wie sie die Entscheidung treffen sollen, weil wir einfach ja auch ja nicht absehen können, wohin uns welcher Weg führt, ist, welche Rollen wir annehmen und welche nicht. Da sagt ja Epiktet dann später auch in seinem Handbuch, überleg dir ganz weise, welche Rolle du ausübst, denn jede, die du machst, führt auch dazu, dass du eine andere nicht machst. Wenn du die schlecht machst, die du ja ausgesucht hast, dann machst du nicht nur die schlecht, sondern du machst auch eine andere, die du gut hättest machen können, gar nicht.
Ja.
Also ist auch irgendwie ein guter Druck dabei. Und also, als eine Freundin von mir mein Buch gelesen hat und ich fange relativ früh auch mit der Rollenethik an, weil ich das so relevant finde, sagt sie, ja, das ist ja alles schön und gut, aber welche Rolle soll ich denn jetzt machen? Wie finde ich denn raus, was ich machen soll? So nach dem Motto, ich möchte jetzt eben nicht diese grundsätzlichen Fragen, sondern gib mir mal Antworten. Welche Rolle passt zu mir? Und da muss man eben auch wieder sagen, mit dem, was du eigentlich vorhin schon ausgeführt hast, ne? Also die Antwort kann dann nur sein, das kommt auf dich individuell an, es kommt auf deine Situation an. Was sind deine Stärken? Wo hast du das Gefühl, da kann und will ich so viel einbringen? Ne? So viel Zeiteinsatz, so viel Mühe. Wie passt es im Vergleich zu meinen anderen Rollen? Also das sind eben viele, viele Erwägungen. Da gibt es leider nicht so ein One-Approach-Fits-All-Antwort, die man drauflegen kann. Aber das fragte sie mich relativ verzweifelt.
Ja, ich finde, das ist ja durchaus ja nicht nur bei der Rollenwahl oder Partnerwahl oder sowas. Das ist ja so eine grundsätzlich menschliche Frage, ob ich mit diesen Entscheidungen mir immer gerecht werde und der Situation gerecht werde. Und natürlich habe ich Wünsche und Vorstellungen. Auch das haben wir in der Eukosis ja auch gehabt, dass es ja sowas wie Antriebe gibt. Oder Motive kann man das vielleicht später auch nennen, wo ich mir wünsche, dass das auch, also dass ich auch mit meinem Körper im Prinzip in letzter Konsequenz, also meiner emotionalen Basis in Übereinstimmung bin mit dem Fühlen, was ich da habe. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so an mein Coaching denke, ich habe auch schon viel mit jungen Menschen gearbeitet, die jetzt so gerade kurz vor Ende des Studiums standen. Und da wird ja diese Frage immer ganz dringlich. Wer will ich jetzt werden? So, ne? Und dass man da einfach auch klar macht, das kann nicht in einer einzigen Entscheidung entschieden werden. Und das ist ja auch das Brutale, auch wenn man von der Schule kommt. Jetzt hast du ein Abitur gemacht und jetzt steht die ganze Welt dir Anführungsstrichen offen. Woher sollst du wissen, in welcher Rollenannahme für dich die beste Entwicklung und das größte Glück liegt? Das kannst du nicht wissen. Du kannst es nur hoffen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich da klar macht, alles, was du entscheidest, ist nur ein erster Schritt. Und diesem Schritt werden weitere Schritte folgen. Und in jedem Schritt geht es darum, und da sind wir wieder bei Prosoké, ne, der Aufmerksamkeit oder der Achtsamkeit, ist, dass du in dich reinhorchst, was diese Entscheidung für bestimmte Rollen mit dir macht. Und dass die Realität von bestimmten Rollen vielleicht auch eine andere ist als die, die du dir vorgestellt hast.
Ja, das sagen viele beim Elternsein.
Ja. Ne, also das Gute ist, man weiß vorher nicht, worauf man sich einlässt. Im Positiven wie im Negativen dann. Ne? Aber so, also ich hätte nie gedacht, dass ich mit so wenig Schlaf leben kann, wie zu dem Zeitpunkt, wie die Kinder dann klein waren. Auf der anderen Seite hätte ich auch nie gedacht, dass ich sowas empfinden kann, den Kindern gegenüber, wie es sich dann entwickelt hat. Und auch in der Paarbeziehung dann, wenn man die Kinder zusammen hat und sowas. Ne? Das sind einfach Erfahrungen, die kann man nicht erdenken, die kann man nur erleben. Man kann sie vielleicht nachlesen dann in der Poesie oder der Lyrik, ne, wenn du dann tolle Gedichte hast und so, aber es trotzdem bleibt es ja fremd, wenn du es nicht selber auch mal erlebt hast. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man diesen Entwicklungsgedanken als einen iterativen Gedanken sieht, wo man sich immer weiter auch da durch Erfahrungen durchlebt und dann mit der Zeit vielleicht auch immer besser weiß, wo finde ich das, was für mich gut ist. Und manchmal finde ich es, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich es finde. Ja, Ich glaube, diese Offenheit, ne, dass man da sagt, nee, es geht nicht darum, was ich auf eine Rolle zum Beispiel projiziert habe, sondern das, wie die Rolle sich wirklich dann auch darstellt. Und manchmal natürlich auch im Kontext. Ne? Also wenn ich jetzt, was ich auf den Partner ganz viel projiziert habe und dann treffe ich halt jemanden und lasse mich mit der Person ein und stelle dann fest, das hatte ich mir anders vorgestellt. Dann muss es ja nicht heißen, dass Partnerin sein doof ist, sondern dass es halt einfach in der Kombination mit dieser Person, mit den Entwicklungsmöglichkeiten, die halt da sind, einfach nicht das Richtige ist.
Da sprichst du was Interessantes an, also dass man sich dann eben noch umentscheiden kann. Mir geht es um eine Stelle bei Epiktet, wo er sagt, also aus Rollen ergeben sich auch bestimmte Pflichten. Ja. Er war auch sehr groß in diesem Pflichten. Ethos. Und da sagt er zum Beispiel, du hast dir keinen Vater, also schlechten Vater ausgesucht, aber du hast eben einen schlechten Vater zum Beispiel. So, und ich verstehe ihn also, dass er sagt, dann akzeptiere das.
Ja, und geh damit um.
Genau, und wie siehst du dieses Spannungsverhältnis dann, Pflichten oder Situationen oder Rollen, die nicht änderbar sind?
Ja, ich meine, das ist gar nicht so theoretisch für mich, weil, also ich hatte ja die Situation in den letzten 5 Jahren, dass meine beiden Eltern parallel in die Demenz gegangen sind. Und ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich ein völlig konfliktfreies Verhältnis da hatte. Und da meine Schwester in den USA lebte, kam mir halt die Hauptverantwortung zu, um sie zu kümmern und zu schauen, wie es ihnen dann geht. Und das war durchaus für mich immer wieder eine schwierige Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Wer will ich gewesen sein in der Auseinandersetzung mit meiner Rolle Sohn? Mhm. In der Situation, wo beide Eltern hilflos, krank, leidend geworden sind. Und das ist ein Prozess gewesen. Und ich habe diesen Prozess aber tatsächlich auch im Nachgang für mich auch als Bereicherung erlebt. Unheimlich anstrengend, das merke ich jetzt, wo die 5 Jahre vorbei sind. Gar keine Frage, aber auf der anderen Seite ist es auch in letzter Konsequenz ein Weg gewesen, um zum Beispiel in der Beziehung zu meinen Eltern da den Schlussstein zu setzen. Ja, in einer Form, dass ich das Gefühl hatte, dass das dann auch passte. So, und da habe ich vieles immer wieder neu erlebt und habe auch wirklich immer wieder mich selber prüfen müssen. So, boah, kann ich das jetzt noch? Will ich das jetzt noch? Und ich glaube, das Wichtige ist zum Beispiel, es ist ja nicht aufgeschrieben, dass man in so einer Situation jeden Moment seines Lebens neben den Eltern sitzt und ihnen die Händchen hält. Aber dafür Sorge zu tragen, dass jemand anders da ist, der das tut und dass sie gut versorgt sind und dass man auch nachguckt und so weiter. Das ist ja dann eine andere Entscheidung. Ja, und ich finde so zum Beispiel, wie wenn Epiktet sagt, du hast einen Vater und der hat dich geschlagen und das ist nicht gut. Das heißt ja nicht, dass du ihn pflegen musst. Aber du kannst dich darum kümmern, dass er gepflegt wird. Ja, und diese Form der Flexibilität in der Art und Weise, wie du mit deiner Rolle umgehst, das ist, glaube ich, genau das, was es dann nachher für dich selber braucht, dass du in deiner Verantwortung, und ich habe das schon auch als eine archetypische Verantwortung für mich erlebt, dass ich meinen Eltern trotz vielleicht Konflikten und allem Möglichen nicht einfach sage, ja, für euer Thema, aber dann die Freiheit zu haben, wie ich damit umgehe.
Und eben nicht den Preis zu zahlen, dass du deine Selbstfürsorge komplett hinten anstellst und damit ja auch, also deine psychische Gesundheit und dein Wohlbefinden, was du dann wieder in deinen, also auch für dich selbst ist es wertvoll, aber auch in den anderen Rollen als Vater, als Partner und so weiter vernachlässigen würdest dann.
Dann würde ich ja die Rollen alle vernachlässigen.
Ne? Ja.
Aber auch das ist, ne, da kann niemand den Stab über jemand anders brechen. Jeder muss da eben seine eigene Balance finden zwischen der eigenen Tragfähigkeit, Leistungsfähigkeit und dem eigenen Rollenverständnis.
Ja, das ist sowieso was, was ich finde, was man auch ab und zu mal betonen muss im Stoizismus, dass es ja eine persönliche Lebensphilosophie ist. Ne? Es geht jetzt nicht darum zu sagen, so wie du das machst, ist ja nicht tugendhaft oder geht gar nicht. Auch einfach darüber gar nicht zu urteilen, sondern sich wirklich auf sich zu konzentrieren, wie lebe ich mein Leben nach meinen Maßstäben.
Ja, und also ich kann mich gut daran erinnern, dass genau diese Stelle bei Epiktet habe ich mal mit meinem Freund Rob Coulter besprochen, als ich in Wyoming war. Und wir haben genau diesen Dialog gehabt dazu, ne? Wie, wo die Freiheit liegt und ob ich mich gebunden fühlen will oder nicht gebunden fühle. Und das ist für mich genau das, was dann auch für mich das Leben mit der Stoa ausmacht, mit anderen darüber zu reden, in Dialog die eigenen Gedanken und auch das eigene Verständnis von diesen Dingen zu klären und das auf die eigene Lebensrealität anzuwenden.
Nimm jetzt mit, ich bin dein deutscher Rob.
Ja.
Was besonders lustig ist, wenn man rein optisch Rob und mich nebeneinander setzen würde.
Ja, der Rob ist der Inbegriff des wiedergeborenen griechischen Philosophen.
Ja.
Der Bart wird immer länger und seine Autorität wird immer größer, wenn man ihn so sieht.
Ja, lebt er eigentlich auf dem Land in Wyoming oder?
Der lebt in Laramie. Das ist ja die größte Universitätsstadt da. Und ja, Laramie darf man sich jetzt eben auch nicht als Großstadt vorstellen. Das ist eher so eine Kleinstadt.
Ich würde fragen, wie viele Einwohner hat denn Laramie?
Ach, das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Aber, nicht
aber es wirkt wirklich wie eine Kleinstadt. Man ist auch schnell durchgefahren. Es ist so ein bisschen typisch amerikanisch, so eher so in die Fläche gebaut. Und wenn man durch die Hauptstraße fährt, hat man das Gefühl, in einer Westernstadt zu sein. Fehlen nur so irgendwie die Pferde, die vor dem Saloon stehen. Und ja.
Warst du da eigentlich im Yellowstone bei der Gelegenheit mal?
Ja, war ich auch, ja.
Ja?
Ja. Wirklich ganz, ganz toll. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist eine großartige Landschaft. Und da muss man eigentlich viel Zeit mitbringen. Die hatten wir damals nicht, als wir da waren. Aber wir sind einmal durchgefahren und haben uns mal auch Yellowstone da die wesentlichen Attraktionen angeguckt. Es ist einfach eine Form von Landschaft, wie wir sie halt hier selten finden in Europa. Das ist einfach diese weite Größe und auch die Besonderheit schon richtig toll, ja.
Ja, jetzt sind wir etwas abgeschweift nach in die Prärie von Wyoming, aber ja, schön. Hast du noch was, was wir über die Rollen noch nicht erwähnt haben oder über die Personen in der stoischen Philosophie?
Ja, vielleicht nochmal ein Punkt. Diese Kombination aus diesen unterschiedlichen Aspekten von der Person, würde ich sagen, das macht nachher auch ja unseren Charakter aus, nämlich die Frage, wenn wir immer nur die Rollen heranziehen, dann kommen wir irgendwie ein bisschen so technokratisch, bürokratisch rüber. Wenn wir immer nur auf unsere eigenen Eigenschaften gehen und auf unsere Fähigkeiten, dann ist das so ein bisschen egozentrisch. Ja, wenn man das in die Balance bringt, wirkt es schon anders. Wenn man immer nur betrachtet, was aus der eigenen Binnenperspektive da ist und nicht das Außen, wirkt das auch wieder und so weiter. Ne? Also was dahinter so ein bisschen steckt, ist dieser Gedanke ja, dass unser Charakter darüber entscheidet, also unser moralischer Charakter darüber entscheidet, welcher Mensch wir nachher sind. Und ich finde, dass Marc Aurel, der hat das in seinem vierten Buch so schön formuliert, in der sechsten Passage, von Menschen eines bestimmten Charakters müssen notwendigerweise ihrer Natur entsprechende Handlungen begangen werden. Wer das nicht will, der will, dass die Feige keinen Saft hat. Überhaupt vergiss nie, dass sowohl du wie der Mensch dort binnen kürzester Frist sterben werdet und dass kurz darauf nicht einmal euer Name übrig sein wird. Also dieser Gedanke.
Positives Rangehen.
Ne, ich habe gedacht, so setzen wir noch was Positives hinten dran. Aber
ist eh alle tot. So.
Also ein bisschen kürzer hat das der Heraklit gesagt. Des Menschencharakter ist sein Schicksal.
Und ja.
Ich glaube, das ist vielleicht nochmal wirklich so die Quintessenz. Warum lohnt es sich, damit auseinanderzusetzen? Weil solange wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann passiert halt das, was passiert.
Ja.
Und wir können immer nur staunend daneben stehen und danach drauf gucken und uns fragen, interessant, dass ich das wieder so gemacht habe. So, und die Stoa ist im Prinzip eine Einladung da rein, dass wir uns so einen Tick daneben treten und versuchen, mit dieser ersten Person, nämlich der Vernunft, auf uns zu schauen und von dieser Einzelbetrachtung wegkommen hin zu einer auf Harmonie oder Kohärenz ausgerichteten Betrachtung in uns und in letzter Konsequenz dann von uns zu unserer Umwelt. So, ne? Und das führt dann auch dazu, dass wir uns anders verhalten werden mit der Zeit, dass wir auch andere Menschen werden in der Wahrnehmung von anderen. Und ich glaube, das ist sozusagen das Entwicklungsversprechen der Stoa. Und ja, da muss jeder seinen Weg halt gehen. Ne? Aber von daher finde ich, ist das eben tatsächlich so ein ganz zentrales Stück, wenn es um die eigene Entwicklung und das eigene Leben in letzter Konsequenz geht.
Und das Negative ist zwar, wir sind dann eh bald alle tot, wie Marc Auré sagt, aber das Positive ist, zu jedem Zeitpunkt ist Veränderung möglich.
Ja, genau. Exakt, es ist nie in Anführungsstrichen zu spät.
Ja.
Und da ist die Stoa ja auch optimistischer als jetzt Aristoteles oder Platon, wo eben da schon bestimmte Dinge einfach irgendwann dazu führen, jetzt ist es halt vergeigt.
Ja.
Ja,
ja, und bestimmte eben Rollen schon deinen Weg so prägen, dass ein Weg zu einem wirklich erfüllten Leben gar nicht mehr möglich ist.
Ja. Und da muss ich mal wieder auch an den Rob denken, nochmal zum wiederholten Male jetzt, weil der macht ja Programme in Knast. Und das macht er ja auch im Hochsicherheitsknast, wo Leute sitzen, die lebenslänglich bekommen haben oder mehrfach lebenslänglich, die wissen, die werden nie mehr rauskommen. Und die setzen sich mit der stoischen Philosophie auseinander. Und auch die durchlaufen eine Entwicklung im Rahmen dieser Auseinandersetzung, die ihn an vielen Beispielen extrem beeindruckt hat. Weil er so gemerkt hat, wie so erst so kleine Schritte da waren, ne, im Anger-Management und dann aber irgendwann auch so ein anderer Blick auf das eigene Leben entsteht. Wo dann auch die Biografie durchaus beinhaltet, was man früher getan hat, aber wo man auch jetzt einen anderen Blick drauf hat. Und selber sich auch als anderen Menschen sehen kann, der allerdings auch diese Historie hat. Und das,
ja, das ist sehr spannend. Ich meine, Stoizismus im Gefängnis haben ja auch Prominente schon für sich entdeckt.
Ja.
Boris, wenn du uns hörst, du bist herzlich eingeladen. Wir würden gerne mal mit dir über, wie du Stoizismus entdeckt hast, sprechen.
Genau. Ob er schon drin ist oder nicht im Stoizismus.
Jetzt doch wieder raus aus dem Gefängnis. Ach so, ja.
Ja.
Alex, ich glaube, wir sind damit mit den Rollen und den Personen durch, soweit.
Ich denke schon.
Und hast du noch einen Schmankerl mitgebracht in unserer Kategorie, was es sonst noch so zu erwähnen gibt?
Ja, in der Tat ist mir ein Buch über den Weg gelaufen, und zwar über einen kleinen Artikel, ein kleines Interview, eigentlich im Philosophiemagazin. Und der Autor heißt Simon Strauss, ist Redakteur oder Feuilleton-Redakteur bei der FAZ, lebt aber offensichtlich schon seit einiger Zeit in Prenzlau. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt In der Nähe. Und in diesem Buch hat er über seine Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesprochen und hat dabei, und das finde ich an dem Titel In der Nähe auch einfach schon schön, das hat ja mehrere Bedeutungen, ne? In der Nähe, also dieser lokale Charakter, da wo man wirken kann, aber auch in der Nähe heißt auch nah an den anderen Menschen dran sein. Ja, und er spricht dann auch von seinen Erfahrungen und spricht halt davon, dass diese Nähe von großer Bedeutung ist und dass wir vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise wieder anders lernen müssen, miteinander in Kontakt zu kommen und miteinander in dem Dialog zu bleiben und auch Dissens auszuhalten und trotzdem weiter am Tisch zu bleiben. Und damit vielleicht auch so dieser Gedanke aus der kommunalen Perspektive Demokratie von unten auch etwas zu erneuern. So, dass wieder eine andere Form von Miteinander entstehen kann. Und ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber es haben mich mehrere Dinge darin angesprochen. Und es gibt zum Beispiel eine Frage, die auch vielleicht den Autor nochmal für uns in besonderem Maße interessant macht, weil der hat mehrere Bücher schon geschrieben. Und der Person Gerrit Tiefenthal, der ihn hier interviewt, fragt ihn nämlich am Anfang, sagt er, wenn man in der Nähe in ihr bisheriges Werk einreiht, lässt sich eine Chronologie erkennen. 7 Nächte und römische Tage als romantische Selbstsuche. Zu zweit als Aufbrechen des Ich-Erzählers, als Suche nach einem Gegenüber, nach einer Gefährtin. Und nun die Suche nach Gemeinschaft lässt sich ihr Schreiben als Abfolge konzentrischer Kreise lesen, vom Individuum zur Gemeinschaft. Und da ist natürlich sofort mein Stoa-Alarm angegangen. Kreise des Hierokles. Und vielleicht ist das auch nochmal ein interessanter Punkt, dass jemand, der vielleicht bewusst oder auch gar nicht bewusst, aber in seinem Werk diese Kreise durchschreitet und jetzt eben in der kommunalen Perspektive Gesellschaft, Politik angekommen ist, da mal reinzuschauen, was der dazu zu sagen hat. Und das, was ich so ein bisschen da gelesen habe, hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Und
also wenn er das nächste Buch über Weltbürgerschaft oder den Kosmos schreibt, dann hat er die Frage wahrscheinlich beantwortet für uns.
Dann haben wir ihn. Und,
Dann haben wir ihn entdeckt.
Ja, wir können ja mal ein kleines soziales Experiment machen. Wenn jemand Simon Strauss kennt oder jemanden kennt, der Simon Strauss kennt, dann geht doch mal diesem Weg nach, sodass Simon Strauss die Botschaft bekommt, dass wir ihn gerne mal hier im Podcast interviewen würden zu der Frage, ob die konzentrischen Kreise etwas mit den Kreisen des Hierokles zu tun haben.
Ist denn sein Buch, würdest du meinen, eine Empfehlung, in die Kommunalpolitik zu gehen? Oder?
Also ich habe es noch nicht gelesen, aber also sein Fazit ist ja. Also er hat das als anstrengend, aber sehr bereichernde Erfahrung so zusammengefasst.
Ich glaube, da braucht man eine Menge Stoizismus, oder Alex, in der Kommunalpolitik?
Ja, genau, da ich ja selber da in der Kommunalpolitik jetzt bin, habe ich natürlich auch gedacht, vielleicht ist das das Buch, was mir auch noch mal eine zusätzliche Inspiration gibt. Ich werde berichten.
Sehr schön, Alex. Was haben wir noch? Was wollen wir noch?
Was haben wir noch?
Sprechen?
Ja, ich würde gerne auch noch mal darauf hinweisen, 13.12. Seminar zur Psyche. Also praktisch von der Physik bis zum Kosmos gedacht. Sind noch 2 Plätze frei. Wer dann noch Interesse hat, kann gerne noch dazukommen. Ausschreibung findet ihr immer in den Shownotes. Und ja, würde mich freuen, wenn das noch eine breitere Diskussion wird.
Genau, dann wollten wir noch sagen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr sagt, dass da ziehe ich was Wertvolles für mich raus, das bereichert mein Leben in irgendeiner Form, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würden auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört. Das geht für euch relativ schnell, sollte in unter 30 Sekunden eigentlich erledigt sein. Mhm. Und das ist wichtig für uns und bringt uns wirklich dann dazu, dass uns noch mehr Leute hören können.
Genau. Und möchte natürlich bei der Gelegenheit auch den Leuten danken, die schon immer Kommentare hinterlassen haben. Das ist ja bei Spotify so, dass man das wirklich pro Folge hinterlassen kann. Bei Apple ist es leider eher nur so, dass man es allgemein für den Podcast hinterlassen kann. Aber von daher, wir freuen uns immer sehr, wenn da einzelne Personen was aufschreiben. Und Andreas, vielen Dank. Du bist ja wirklich ein verlässlicher Quell von Kommentaren für uns, über die wir uns immer sehr, sehr freuen. Gut, so. Ich glaube, dann war es das für heute.
Richtig. Nächste Folge nochmal über die Proaresis.
Mhm. Und
dann haben
danach
wir die Person eingetütet und wenden uns dem Tino zu, unserem tollen Gast, mit dem wir uns, wie schon lange angekündigt, dann Marc Aurel widmen werden in der gebührenden Länge.
Und Tiefe, ja.
Und Tiefe, richtig. Ja.
Also dann, macht's
sehen wir
gut.
Uns nächste Woche wieder oder hören uns eher gesagt, wenn das Schicksal es zulässt.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoma gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.